Radio 1, nur für Erwachsene.
Musik und Politik. Sie denken vielleicht, das sind zwei gänzlich unterschiedliche Metiers, aber man kann das eine mit dem anderen verbinden. Man könnte nämlich aus Musik durchaus ein Politikum machen. Auch wenn sie jetzt nicht Sänger bei U2 sind oder so.
Nick Cave, der hat nämlich gerade zwei Konzerte in Tel Aviv gegeben und dafür wurde er unter anderem von Roger Waters und Brian Eno ganz dolle scharf kritisiert, weil er den, Zitat, Apartheidstaat Israel unterstütze. Damit, mit diesem Auftritt. Auf einer Pressekonferenz hat sich Cave gestern dann gegen diese Vorwürfe gewehrt. Er lasse sich nicht von anderen Leuten vorschreiben, wo er denn auftritt und wo nicht. Aber wer hat jetzt recht?
Radio 1. Wissen, denken, meinen. Heute mit Jens Balzer.
Ja, gute alte Dienstagstradition. Er ist Berliner Musik- und Kulturjournalist. Hallo, Herr Balzer.
Guten Tag.
Hat Nick Cave recht?
Ja, aber selbstverständlich hat Nick Cave recht. Und wenn ich ihn nicht vorher schon für den größten lebenden Rockmusiker gehalten hätte, würde ich das jetzt auf alle Fälle tun und erst recht. Also um nochmal kurz den Hintergrund zu erläutern. Sie haben das ja eben schon in der Anmoderation erklärt. Roger Waters und Brian Eno unterstützen eine Organisation namens BDS, die sich für den totalen Boykott des Staates Israel einsetzt, sowohl in kultureller als auch in wirtschaftlicher Hinsicht. Wenn es nach denen geht, soll man zum Beispiel keine Produkte von israelischen Firmen mehr kaufen und keine Konzerte in Israel spielen. Jeder, der Letzteres in den letzten Jahren mal tun wollte, wurde dann insbesondere von Roger Waters mit kräftigen Shitstorms und Kampagnen überzogen. Viele sind tatsächlich eingeknickt. Manche blieben standhaft, wie etwa Radiohead, die trotz Waters aufgetreten sind in Tel Aviv, aber das Ganze hinterher als ziemlich zermürbende Erfahrung beschrieben haben. Auch Nick Cave hat sich jetzt widersetzt, obwohl der BDS wiederum eine massive Kampagne gegen ihn gefahren hat. Wer auf dem Berliner Konzert in der Schmielingenhalle war, hat das vielleicht gesehen, dass die örtlichen BDS-Vertreter da Flugblätter verteilten mit der Parole Nick Cave, don't Play Apartheid. Dagegen hat er jetzt in Tel Aviv gesagt, ich liebe Israel und die Menschen in Israel und er wolle, Zitat, prinzipiell Stellung beziehen gegen jeden, der versucht, Musiker zu zensieren und zum Schweigen zu bringen. Das sollte ja nun mal eigentlich selbstverständlich sein und ich finde es bemerkenswert auch einfach nur traurig, dass man das Leuten wie Roger Waters und Brian Eno nochmal erklären muss. Es ist denen ja jederzeit freigestellt, die israelische Politik zu kritisieren, aber das ist etwas anderes, als wenn man sagt, man muss ein gesamtes Volk boykottieren und darum geht es ja in Wahrheit. Es soll sich kein Israeli, der in seinem Heimatland lebt, mir ein Konzert eines ausländischen Künstlers ansehen können. Zum Vergleich, Roger Waters hat überhaupt kein Problem damit, im nächsten Jahr im Olympiastadion in Moskau aufzutreten, in einem Land, das von einer autoritären Regierung geführt wird, die Menschenrechte mit Füßen tritt, die Halbinsel Krim völkerrechtswidrig annektiert hat und die als Partei im syrischen Bürgerkrieg für entsetzliche Massaker mitverantwortlich ist. Für Roger Waters alles kein Problem. Jedenfalls fordert er deswegen keinen Kulturboykott gegen Russland und er boykottiert deswegen auch nicht das gesamte russische Volk. Diese Gleichsetzung zwischen Politik und Volk gilt bei ihm ausschließlich im Falle Israel und das zeigt, dass seine Position eben nicht, wie er behauptet, anti-israelisch ist, sondern schlicht antisemitisch.
Und wie soll man nun darauf reagieren?
Naja, man sollte erstmal wieder und wieder darauf hinweisen, wie die Lage ist und mit was für Leuten man es zu tun hat. Also, Roger Waters ist ein Antisemit, Word. Und wer im nächsten Jahr in Berlin sein Konzert besucht, besucht das Konzert eines Antisemiten. Was uns dann nochmal zu der Frage führt, ob man zwischen den politischen Ansichten oder dem schlechten Charakter eines Künstlers und seiner Kunst trennen kann, das haben wir nur in den letzten Wochen auch hier in der Sendung des Öfteren schon mal im Zusammenhang mit der Debatte über Sexismus und sexuelle Nötigung erörtert. Ne? Also in dem Fall schienen sich ja alle einig zu sein, da wird nichts mehr getrennt, Filme mit Kevin Spacey werden nicht mehr geguckt, aus noch nicht fertigen Filmen wird er rausgeschnitten. Soll man das jetzt mit Pink Floyd genauso halten? Interessante Überlegung. Man könnte ja zum Beispiel politisch korrekte Editionen der Pink Floyd-Platten herausbringen, auf denen die Bassgitarre von Roger Waters fehlt oder von jemand anders nachgespielt wird. Garantiert antisemitenfrei. Wobei ich persönlich auf Pink Floyd auch ganz verzichten könnte. Im Unterschied allerdings zu vielen Platten von Brian Eno oder Platten, an denen Eno mal mitgewirkt hat. Sagen wir mal die Berliner Trilogie von David Bowie. Um die wäre es ja schade. Und da wird es auch schwierig, ihn rauszuschneiden, weil er als Produzent ja an jeder einzelnen Aufnahmestufe beteiligt war. Man müsste Bowies Schaffensprozess also historisch so weit rekonstruieren, dass man alle jene Punkte findet, mit denen Eno garantiert nichts zu tun hatte, um dann Eno-freie Versionen der Lieder aufnehmen zu können. Man sieht, wenn wir alle uns auf die Logik von Eno und Waters, auf die Logik der Boykotteure und Zensoren einlassen, dann ist noch eine ganze Menge zu tun.
Ein Kommentar von Jens Balzer. Vielen Dank.
Wissen, denken, meinen. Der Kommentar auf Radio 1.